mit Judith Heidkamp. Willkommen zum Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Heute mit dem neuen Bayern 2 Lieblingsbuch.
Der Publikumspreis für den Bayerischen Buchpreis 2024 geht an Leonie Schöler, Beklaute Frauen. Ganz herzlichen Glückwunsch!
Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks war das Katja Wildermuth, wie sie den Bayern 2 Publikumspreis verkündet. Das war beim Bayerischen Buchpreis letzte Woche. 5 Bestseller aus bayerischen Buchhandlungen hatten zur Auswahl gestanden und sie alle, die sie mitgevotet haben, haben entschieden. Und die Konkurrenz war stark. Da war zum Beispiel sowohl der jüngste Roman von Daniel Kehlmann, Lichtspiel, wie auch Lichtungen von Iris Wolf, dann von Sascha Stanisic, der Band, der auf jeden Fall den Preis für den längsten Titel erhält. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Und das Sachbuch von Uwe Wittstock über die Künstler und Künstlerinnen, die im Zweiten Weltkrieg über Marseille vor der Verfolgung in Europa geflohen sind. Ja, und jetzt ist es raus. Sie haben sich für feministische Geschichtsschreibung entschieden. Für die Frauen, die es in der Geschichte zwar gab, deren Leistungen aber auf merkwürdige Weise am Ende den Männern zugeschrieben wurden.
Dafür kann ich mich nur bedanken. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Auszeichnung für mich. Und umso mehr freue ich mich, weil ich auch weiß, dass die Konkurrenz dieses Jahr wirklich toll war und die anderen Autorinnen und Autoren es auch sicherlich verdient gehabt hätten. Und bedanke mich wirklich sehr für diese Auszeichnung.
Und Leonie Schöler fängt ganz am Anfang an mit der Archäologie.
2018 wurde in den peruanischen Anden das mit Waffen reich bestückte Grab eines Kriegers gefunden. Mithilfe modernster Technik wurden die ca. 9000 Jahre alten Gebeine genealogisch analysiert. Es wurde also ein DNA-Test gemacht. Und etwas schier Unglaubliches bewiesen. Das Skelett war das einer Frau. Da musste ein Fehler passiert sein, oder? Lieber nochmal Knochenproben weiterer Funde in die Genanalyse schicken. Doch tatsächlich. 30-50% der untersuchten Skelette, die man bisher auf Grundlage der Waffen und Werkzeuge im Grab als männlich identifiziert hatte, waren biologische Frauen.
Übrigens in Valencia, was ja jetzt auch in den Nachrichten ist, in Spanien wegen der Flut, da gab es ein Gräberfeld, wo man einen Ivory Man gefunden hat, also einen Herrscher, den man so genannt hat, weil er so viele Schmuck und Waffen aus Elfenbein hatte. Und man gesagt hat, das muss ein sehr mächtiger Anführer gewesen sein. Auch dort hat man eine genealogische Analyse durchgeführt und festgestellt, das war eine Ivory Woman. Und einfach aufgrund der heutigen Rollenverständnisse hat man den Gebeinen und den Gräbern Geschlechter zugeordnet. Das nennt man Gender Bias, also dass wir mit unserer heutigen Verständnis oder unserer heutigen Vorstellung von Geschlechterrollen in die Vergangenheit blicken.
Und dann dass ich das finden, was wir selber im Kopf haben.
Richtig, genau.
Ja, das muss man sich mal klar machen. Jahrhundertelang haben Frühzeitforscher nicht gemerkt, dass sie die ganze Zeit nur ihre eigenen Vorstellungen über Männer und Frauen wiederholen. Nämlich die, dass der Mensch mit den Waffen bestimmt ein Mann ist. Sie merken gar nicht, dass dieser Schluss eben gar nicht zwingend war, weil sie sich selber nichts anderes vorstellen konnten. Und damit trafen sie dann nicht nur Aussagen über die ferne Vergangenheit, sondern eben auch eine über ihre Gegenwart, indem sie ja vorführten, dass die Geschlechterrollen Frau zu Hause und der Mann erobert die Welt angeblich schon immer gegolten hätten. Haben sie aber nicht. Dass auch deshalb anscheinend immer Männer die bedeutenden Menschen unserer Geschichte waren, weil wir keinen objektiven Blick auf die Geschichte haben, weil zum Beispiel Leistungen von Frauen häufig vereinnahmt, falsch zugeschrieben oder sonst geklaut wurden, das hat Leonie Schöler in Einzelgeschichten aufgedröselt. Es fing an mit kurzen Minuten-Posts auf ihrem TikTok-Kanal. Wie es weiterging, das erzählt sie gleich im Gespräch, das wir führten, als ich ihr die Nachricht vom Bayern 2 Publikumspreis überbringen durfte. Besonders fies übrigens die Geschichte der britischen Wissenschaftlerin Rosalind Franklin, die, wie es in der Kapitelüberschrift dann auch heißt, keinen Nobelpreis bekam. Sie wurde im engsten Sinne des Wortes beklaut.
Den wohl größten Erfolg ihrer Karriere heftete die Biochemikerin Rosalind Franklin erst einmal in ihr Notizbuch, ohne jemandem davon zu erzählen. Neben die frisch entwickelte Fotografie schrieb sie Foto 51, vermerkte zudem mit knappen Worten Gut, Nassfoto. Ihr nüchterner Ton verrät nur wenig darüber, was auf diesem Foto zu sehen ist und welche bahnbrechenden Beweise es liefert. Denn Dr. Rosalind Franklin und ihrem Doktoranden Raymond Gosling war am Freitagabend des 2. Mai 1952 eine saubere Röntgenaufnahme gelungen, die endlich letzte Hinweise zur Entschlüsselung der DNA bringen sollte. Knapp 100 Kilometer von Franklins Labor im King's College London entfernt, forschten an der Universität Cambridge zeitgleich zwei Männer am selben Problem. Die Molekularbiologen James Watson und Francis Crick gaben sich alle Mühe, das Geheimnis der DNA mit Hilfe von Modellen aus Pappe, Drähten und Plastikkügelchen zu lösen. Die Wissenschaft war sich zu diesem Zeitpunkt bereits sicher, dass die DNA Gene transportiert und damit der Bauplan allen Lebens ist. Doch die genaue Struktur und der Aufbau der Säure waren noch unbekannt. Immer wieder versuchten Watson und Crick der Lösung näher zu kommen. Immer wieder scheiterten sie mit ihren Modellen.
Also sie ist tatsächlich ein ganz guter Startpunkt, denn sie war auch der Anfang des Buches, das ja als Videoreihe begonnen hat. Und ich habe ja in dem Buch immer wieder aufzeigen wollen, dass das keine Einzelfälle sind, sondern eine Systematik dahinter steckt. Und dass also statt Rosalind Franklin auch eine andere Frau den Nobelpreis nicht bekommen hat. In ihrem Fall, muss ich sagen, ist es natürlich nochmal besonders dreist, weil die Männer, die den Nobelpreis für ihre Leistungen und ihre Findungen bekommen haben, das ja auch offen zugegeben haben, dass sie beklaut haben, indem sie zum Beispiel ihre Röntgenaufnahme der DNA, die die Struktur der DNA bewiesen hat, unter der Hand weitergegeben haben. Und so war das also besonders dreister Diebstahl. Und in ihrem Fall ist sie ja auch gestorben, bevor der Nobelpreis vergeben wurde. Aber es lässt sich zusammenfassen, dass sie in den 50er Jahren in einem Klima geforscht hat, das frauenfeindlich war, das Frauen nicht als Männern ebenbürtig gesehen hat und auch vor allem sie dafür bestraft hat, dass sie auch eine selbstbewusste Forscherin war, die Korrekturvorschläge hatte bei ihren männlichen Kollegen, die sich nicht in gängige Rollenbilder einfügen wollte und wirklich der Forschung sich verschrieben hatte. Und ihr das zu Lasten gelegt wurde.
In dem Fall ist es sogar, finde ich, nochmal besonders eindringlich, weil ja offensichtlich auch für selbstverständlich gehalten wurde, dass das maximal ein Kavaliersdelikt war. Man konnte das dann ja nachher auch erzählen, wie man es gemacht hat, ne?
Ja, und nicht nur das, die Darstellung von James Watson, wie ihm und seinen Kollegen der Diebstahl ihrer Daten gelungen ist, wurde ja gefeiert und hat auch lange Zeit das Bild bestimmt, das wir von Rosalind Franklin hatten. Nämlich so eine, schlecht gelaunte, hässliche, doofe Ziege, um es jetzt mal so ganz salopp auszudrücken.
Was wirkt denn da? Hatten die immer Pech, dass sie jetzt gerade mit so besonders unfairen Männern zusammengespannt wurden oder gearbeitet haben oder dass es irgendwie nicht so gelaufen ist, dass sie wahrgenommen wurden als diejenigen, die die Leistung erbracht haben? Oder sind die an etwas anderem gescheitert?
Also ich glaube schon, dass es auch manchmal Pech war, weil es gab natürlich auch Männer, die diese gesellschaftlichen Vorteile, die sie hatten, gegenüber Frauen nicht ausgenutzt haben. Marie Curie und ihr Mann Pierre Curie sind vielleicht so ein ganz gutes oder das vielleicht bekannteste Gegenbeispiel. Ja, er hat sich immer sehr dafür eingesetzt, dass seine Frau eben die Anerkennung bekommt, die sie verdient hat. Aber um jetzt vielleicht mal ein anderes Beispiel zu nennen, Bertolt Brecht hat mit sehr vielen Frauen zusammengearbeitet. Alles junge Schriftstellerinnen, Dramaturginnen. Das hat in den 1920er Jahren ja auch in einem gesellschaftlichen Kontext stattgefunden, als Frauen erstmals gleichgestellt waren, wählen durften, ihre Arbeitsplätze freier wählen konnten und studieren konnten und sich dementsprechend viele Räume für sie geöffnet haben und dann aber sehr schnell konfrontiert wurden damit, dass sich die Bilder im Kopf nicht verändert haben. Und der Mann sagt, wo es lang geht. Der Mann bekommt auch schneller die Kontakte, das Vertrauen und die Gelder. Und das kreiert natürlich Machtgefälle. Und diese Dynamiken existieren nach wie vor und sie stoppen Frauen sehr viel massiver, als dass die Männer stoppen würden. Und das sind jede Menge Frauen, die sich bei mir melden nach Erscheinen des Buches und mir davon berichten, wie sie beklaut wurden, dass sie eben nicht die gleiche Bezahlung bekommen, dass die Männer in der Konferenz dann das, was sie gerade gesagt haben, nochmal anders verpacken und dafür dann den Zuspruch bekommen, wo sie ignoriert wurden. Und das sind also diese Dynamiken, die ich in dem Buch beschreibe.
Ihr Feld ist ja das der Geschichtswissenschaft. Sie sind Historikerin. Sie schreiben, dass Sie Geschichte auch ein bisschen als Detektivarbeit sehen, weil so viele Geschichten und Puzzlesteine noch gar nicht entdeckt sind. Wie sind Sie denn auf die verschiedenen Frauen in Ihrem Buch gestoßen?
Ja, das war vielleicht so ein bisschen Detektivarbeit. Ich bin ja vor allem Journalistin und da ist es ja auch so, man hat oft so einen ersten Lead, so eine erste Spur, dass da irgendwas sein könnte und dann geht man dem nach und dann hat man manchmal Glück und es tun sich sehr viele weitere Fälle auf. In diesem Fall muss ich sagen, dass ich auf der großartigen Arbeit von vielen Kolleginnen und Kollegen aufbauen konnte, die in diesem Thema schon seit Jahrzehnten forschen. Viele Frauen, vor allem in den 70er, 80er Jahren, die sich gefragt haben, ja, wo sind denn die ganzen Frauen in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Geschichte? Haben da nie irgendwelche Frauen mal jemals irgendwas gesagt, gedacht oder getan?
Erste Antwort immer, die gab es eben einfach nicht.
Die gab es eben einfach nicht. Kriege ich auch heute noch oft zu hören. Und das stimmt einfach nicht. Und sie haben sich also auf die Suche gemacht und viele Frauen aufspüren können. Bei einigen Fällen, zum Beispiel Rosalind Franklin, war das ja ein offenes Geheimnis insofern, als dass derjenige, der den Diebstahl begangen hat, das ja auch noch in einem Buch öffentlich zugegeben hat. Sonst wüsste man das zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht. Und auch zum Beispiel Pablo Picasso habe ich in meinem Buch, dass der mit Frauen nicht sonderlich gut umgegangen ist. Das wusste man ja. Na gut, der ist aber auch ein Genie und große Genies, die müssen ja auch irgendwie Machos sein. Da gab es also sehr viel Material in einigen Fällen. In anderen war es ein bisschen schwieriger. Da musste ich wirklich Fachliteratur wälzen, manchmal einfach von vorne anfangen. Habe ich, keine Ahnung, ein Buch ausgeliehen, die 50 größten Chemiker der Welt und die zwei Frauen, die dann drin waren, mir angeguckt, was lässt sich denn über die sagen? Warum sind da nicht noch mehr Frauen in diesem Buch? Und so habe ich mir die Fälle nach und nach zusammengesucht. Es ist eine sehr lange Liste geworden an Frauen, die ich hätte erzählen können. Und so habe ich einfach sehr viel Zeit im Wälzen von Quellen und Büchern verbracht und daraus sind dann die beklauten Frauen entstanden.
Leonie Schüller, wenn die Frauen so beklaut wurden, wie ist es denn dann mit ethnischen Minderheiten und anderen Minderheiten?
Also eigentlich lässt sich das vergleichen. Diese ganzen Vorstellungen davon, wie unsere Geschichte passiert ist, die wurden ja nicht nur aufgrund des Patriarchats etabliert, sondern auch des Imperialismus, des Kolonialismus. Auch dort ist uns übrigens sehr viel Wissen verloren gegangen über Geschlechterrollen in anderen Kulturen, in indigenen Kulturen, die ja nicht nur Männer und Frauen anders verstanden haben, sondern ganz andere Vorstellungen davon hatten, was Geschlecht überhaupt ist und was sich da für Rollen daraus ergeben. Dass es also durchaus auch Matriarchate gab oder etwas, wo man sagen könnte, die Geschlechter haben eigentlich gleichberechtigt gelebt. Dieses Wissen wurde zerstört durch den Kolonialismus. Und das ist sehr schade, weil dann Schriften ausgelöscht wurden, Sprachen ausgelöscht wurden, dass sie nicht mehr mündlich weitergegeben wurde, dieses Wissen. Es gibt gerade in der Bewegung der Studierenden, des Civil Rights Movements und der Frauenbewegung der Zweiten sehr viele Bemühungen, dieses verloren gegangene Wissen zu archivieren. Man nennt das sozusagen Archive von unten. Ja, also diese Machthierarchien, die in vielen Archiven, staatlichen Museen und der Geschichtswissenschaft etabliert wurden, wieder aufzubrechen und durch andere Perspektiven, andere Quellen zu ergänzen. Das, was zerstört wurde, kann nicht wiederhergestellt werden, aber es lassen sich noch viele Spuren finden. Das, was ich finde, sehr spannend ist. Und das ist aber ein Riesenthema, eine Riesenbewegung. Und leider, dadurch, dass so viel zerstört wurde, sind natürlich diese Machthierarchien, dass weiße Menschen also Bedeutendes geleistet haben, dass vor allem der weiße Mann der gutbürgerlichen Schicht zu größerem fähig ist, dass das so eine Überlegung ist, die dadurch ja auch ein Stück weit konstruiert wurde und jetzt dadurch aufrechterhalten wurde, dass alles, was diesem Narrativ widerspricht, ausgelöscht oder zerstört oder überschrieben wurde.
Vom Weg her ist es ja jetzt Ihr erstes Buch, das gleich ein Bestseller wurde und eben jetzt auch das Lieblingsbuch der Bayern 2 Hörerinnen und Hörer. Ansonsten nutzen Sie ja viele andere Wege, um an Ihr Publikum zu kommen. Sie verteilen sehr erfolgreich Geschichtswissen in Minutendosis, sage ich mal, über TikTok und über Instagram. Sie haben für Funk gearbeitet, Sie haben für verschiedene YouTube-Kanäle gearbeitet. Würden Sie sagen, dass Ihre Arbeit aktivistisch ist?
Nee, das würde ich nicht sagen. Aktivismus bedeutet die Arbeit auf der Straße, bedeutet Petitionen zu schreiben, sich an Politikerinnen und Politiker zu wenden. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich einen feministischen Journalismus betreibe, weil ich glaube, dass einfach hilfreich ist, verschiedene Perspektiven im Hinterkopf zu haben und zu sagen, welche Narrative blicke ich denn gleich gar nicht durch vielleicht? Und wo habe ich Biases? Sowas wie ein Gender Bias oder ein Racial Bias. Aktivistisch würde ich nicht sagen, höchstens im Hinblick darauf, dass ich versuche, Geschichte für junge Zielgruppen sehr viel attraktiver zu machen, als es vielleicht manchmal in der Wahrnehmung ist. Und ich glaube, das ist auch sehr erfolgreich. Ich finde das sehr erfreulich, dass ich auch nicht die einzige junge Frau bin, die mit Geschichte im Internet vertreten ist. Gerade auf TikTok sind da ganz viele tolle Accounts. Miss History, keine Erinnerungskultur, um Nummer 2 zu nennen.
Und wie war dann das Buchschreiben für Sie? Also für jemand, der eigentlich mehr in Kurz- und Kürzesformaten unterwegs ist oder jedenfalls sehr oft?
Ich arbeite jetzt gerade daran, einen YouTube-Kanal zu starten, wo ich eben auch in 20 bis 30 Minuten das machen kann, was ich jetzt auf TikTok in Kurz gemacht habe, wieder ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Das Buch war insofern eine Herausforderung, als dass ich dann doch gemerkt habe, ich muss mir dann eine völlig eigene Handschrift überlegen. Also ich überlege mir nicht, wie funktioniert dieses oder jenes auf dieser Plattform besonders gut oder was ist das Format des Senders oder des Programms, für das ich jetzt einen Beitrag mache, sondern das ist wirklich mein Buch, nur mein Buch und ich muss alles selber machen, wirklich in die Tiefe zu gehen und diesen Frauen den Raum zu geben. Wie gesagt, habe ich diese Videos über die beklauten Frauen schon vor 4 Jahren auf TikTok gepostet. Da gab es noch gar keine Überlegung, ein Buch zu schreiben. Und über die Reihe ist natürlich klar geworden, dass es mehrere Fälle sind. Aber in dem Buch diesen Frauen nochmal wirklich die Tiefe und die Zeit geben zu können, die sie verdienen, um ihre Fälle zu erzählen und sie dann eben auch in den größeren Kontext zu setzen. Das war wirklich super und hat auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte jetzt 4 Jahre auf TikTok im Kurzformat. Das war auch schön. Aber jetzt möchte ich wieder mich neuen Formen der digitalen Geschichtsvermittlung zuwenden und deswegen ab, ich hoffe, noch diesem Jahr dann YouTube. Und darauf freue ich mich auch sehr.
Neue Formate also für Leonie Schöler, wie sie uns hier im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen erzählt hat. Ihr Buch Beklaute Frauen wurde zum Bayern 2 Lieblingsbuch dieses Jahres gewählt. Hören wir ein bisschen was aus dem Buch. Felicity Grist liest hier, wie es mit Rosalind Franklin weiterging, die keinen Nobelpreis bekommen hat im Zusammenhang mit der Entdeckung der DNA-Doppelhelix, weil sie eben im wahrsten Sinne des Wortes beklaut worden war.
Familie und FreundInnen von Rosalind Franklin gehen davon aus, dass sie von dem Betrug an ihren Forschungen wenig bis nichts mitbekommen hat. Bis auf den Zwischenfall, bei dem sie Watson in ihrem Labor auf frischer Tat erwischt hatte, fand der weitere Datendiebstahl hinter ihrem Rücken und damit von ihr unbemerkt statt. Das Ganze kam auch nur heraus, weil James Watson in seiner Autobiografie so freimütig damit prahlte. Da war Franklin schon 10 Jahre tot. Sie verließ das King's College noch im Jahr 1953, hauptsächlich um der feindlichen Atmosphäre ihr gegenüber zu entkommen. Im gerade einmal 25 Gehminuten entfernten Birkbeck College untersuchte sie fortan das Tabakmosaikvirus. Um ihren bisherigen Arbeitsvertrag zu beenden und den Standort wechseln zu dürfen, hatte sie dem King's College gegenüber versichern müssen, nie wieder an der DNA zu forschen. Die vielen Stunden, in denen sie sich ungeschützt immer wieder Röntgenstrahlungen ausgesetzt hatte, begleiteten sie vermutlich trotzdem bis an ihr Lebensende. Auf einer Dienstreise im Sommer 1956 in New York bekam sie plötzlich stechende Unterleibsschmerzen. Ihr Bauch wölbte sich so sehr, dass sie kaum noch den Reißverschluss ihres Rocks schließen konnte. Kaum zurück in London wurde sie notoperiert. Ihr behandelnder Arzt fand 2 Tumore und stellte die Diagnose Eierstockkrebs. 2 Jahre lang unterzog sich Franklin einer schmerzhaften Therapie, bei der ihre Tumore mit Gammastrahlungen aus sogenannten Kobaltkanonen bestrahlt wurden. Nebenher forschte sie weiter, so gut es eben ging, obwohl sie durch die Behandlung enorm geschwächt wurde. Am 16. April 1958 starb Rosalind Franklin im Alter von nur 37 Jahren. Es klingt beinahe zynisch. Mit ihrem Tod disqualifizierte sich Franklin für den Nobelpreis 1962. Ob sie bedacht worden wäre, hätte sie noch gelebt. Darüber lässt sich nur noch spekulieren. Maurice Wilkins wurde zwar mit Francis Crick und James Watson zusammen ausgezeichnet, jedoch nicht für seine eigenen Forschungen, sondern dafür, dass er ihr Modell in den Folgejahren überprüfte und mit einigen Anmerkungen ergänzte. Rosalind Franklin hatte sich da bereits anderen Forschungsgebieten zugewandt. Dazu kommt, keiner der beteiligten Männer versuchte je, Rosalinds Anteil an den Forschungen positiv hervorzuheben oder einzugestehen, dass sie ohne ihren Beitrag nicht oder deutlich langsamer vorangekommen wären. Im Gegenteil, Maurice Wilkins und Francis Crick bemühten sich zunächst, die Veröffentlichung von Watsons Die Doppelhelix zu verhindern, um die Geschehnisse nicht publik werden zu lassen. Als das Buch trotzdem erschien, gingen sie, wie auch der Autor selbst, dazu über, ihren Betrug als cleveres Kavaliersdelikt dastehen zu lassen, an dem Franklin selbst schuld gewesen sei. Francis Crick zum Beispiel behauptete 1979, Rosalind hat sich ihre Probleme und ihr Versagen hauptsächlich selbst zuzuschreiben. Hinter ihrer forschen Art war sie überempfindlich und, ironischerweise, zu entschlossen, um wissenschaftlich fundierte Arbeit zu leisten und Abkürzungen zu vermeiden. Sie war zu sehr darauf bedacht, allein erfolgreich zu sein und zu stur, um Ratschläge von anderen einfach anzunehmen, wenn sie ihren eigenen Vorstellungen zuwiderliefen. Die Ironie dieser Aussage eines Mannes, der genauso wenig wie seine Kollegen mit der Kritik einer Frau an seiner Arbeit umgehen konnte, muss ich an dieser Stelle wohl nicht weiter hervorheben. James Watson, der bis heute regelmäßig mit sexistischen, rassistischen und homophoben Äußerungen in den Schlagzeilen steht, sagte noch 2018, »Ich würde sie als Loser bezeichnen. Sie hat es verkackt.« Bekam Watson mit seiner beleidigenden, misogynen Darstellung von Rosalind Franklin in den ersten Jahrzehnten nach der Veröffentlichung seines Buches »Die Doppelhelix« noch Beifall und begeisterte Rezensionen, werden heute vermutlich die wenigsten eine »Schuld« für den Ablauf der Geschichte bei Rosalind Franklin sehen. Sie war das Opfer einer Intrige, die auf Neid und Vorurteilen gegenüber Frauen in der Wissenschaft beruhte. Es spielt keine Rolle, wie gründlich und erfolgreich Franklin gearbeitet hat und wie revolutionär ihre Entdeckung war. Sie wurde von ihren Kollegen primär als Frau gesehen und bewertet und hatte gegen die sich gegen sie eingeschworenen Männerbünde keine Chance. Dabei offenbart ihr Fall, wie sich die Ungleichverteilung von Macht und Ressourcen auf die Karrieren von Menschen auswirken können, die Preise und Auszeichnungen noch weiter zementieren. Eine Studie der Northwestern University von 2019 ermittelte zudem, dass Frauen in der Wissenschaft im Schnitt weniger Preisgeld erhalten als Männer. Woran das liegt? Nun, wenn wir eines aus dem Fall Rosalind Franklin lernen können, dann doch wohl, dass sich ein Blick hinter die Kulissen lohnt. Dass Frauen weniger ausgezeichnet werden, hängt natürlich damit zusammen, wer in den Akademien, Gremien und Komitees sitzt, die Forschungsstipendien, Auszeichnungen und Preisgelder vergeben. Die Nobelpreiskomitees für Chemie und Physik setzen sich aktuell beispielsweise aus jeweils 2 Frauen und 6 Männern zusammen. Und das ist in der 123-jährigen Geschichte dieser Komitees bereits eine sehr beeindruckende Quote. Jahrzehntelang saßen darin nämlich gar keine Frauen. Vielleicht sogar noch beeindruckender ist es, dass es mit der Chemikerin Xiaodong Zhu sogar eine Frau mit Migrationsgeschichte in das Nobelkomitee geschafft hat, denn der Anteil nicht weißer Mitglieder ist selbstredend ähnlich bescheiden wie der der Frauen. Wie gesagt, Preise offenbaren die Ungleichverteilung von Macht und Ressourcen. Je höher man schaut, desto deutlicher werden die Start- und Rahmenbedingungen, die von Anfang an ein Machtgefälle erzeugen. Und je tiefer man gräbt, desto mehr Karrieren tun sich auf, die von diesen Start- und Rahmenbedingungen torpediert wurden.
Der Exkurs zur statistischen Verteilung von Preisen ist im Buch dann noch etwas ausführlicher, auch typisch für die Art, wie Leonie Schöler vorgeht, eben nicht nur die anekdotischen Geschichten der irgendwie unsichtbaren Frauen erzählen, sondern mit diesen Beispielen auch auf strukturelle Zusammenhänge hinweisen. Rosalind Franklin ist kein Einzelfall. Nach dem Kapitel wieso Rosalind Franklin keinen Nobelpreis hat, folgen das Kapitel, wieso Lise Meitner keinen Nobelpreis hat und das Kapitel, wieso Jocelyn Bell Burnell keinen Nobelpreis hat. Die Geschichte der als Jüdin verfolgten und nach Schweden geflohenen Lise Meitner ist vielleicht noch ein bisschen bekannter als die von Jocelyn Bell Burnell, die als Physikdoktorandin auf ein merkwürdiges Phänomen aufmerksam wurde, das später dann den Namen Pulsare erhielt. An ihrem Beispiel erläutert Schöler übrigens das Impostor-Syndrom, das von der Psychologie erforscht wurde und darauf hinausläuft, dass diskriminierte Personen, hier Frauen, leicht glauben, ihre Leistungen würden eigentlich überschätzt, sie seien so etwas wie Hochstaplerinnen.
Nach weiteren Untersuchungen und einer Vergrößerung der Signalwellen auf dem Papier erfasste Jocelyn am 28. November 1967 eine Reihe von Pulsen, die immer im gleichen Abstand von ca. 1,3 Sekunden auftraten. Sie legte ihrem Doktorvater Anthony Tony Hewish ihre Befunde vor, der am nächsten Tag in die Sternwarte kam, um sich das unbekannte Phänomen aus dem All genauer mit ihr anzuschauen. Ich schreibe vom unbekannten Phänomen aus dem All, weil die beiden zunächst die Idee hatten, es könnte sich um Kontaktversuche von Aliens handeln. Ansonsten, so war sich Hewish sicher, hatte Bell irgendwelche Störsignale von der Erde aufgenommen oder einen Fehler bei der Kalibrierung der Messgeräte gemacht. Doch nach genauerer Beobachtung der Messdaten stand fest, dass es sich tatsächlich um ein neuartiges astronomisches Objekt handeln müsse. Eine pulsierende Radioquelle, der sie den dazu passenden Namen Pulsar verliehen. In den kommenden Wochen entdeckte Jocelyn Bell noch die Pulsare Nummer 2, 3 und 4 an weiteren Positionen im Himmel und bestätigte damit die Vermutung, dass es sich nicht um ein singuläres Phänomen handelte. Die Entdeckung der Pulsare sollte bald darauf in der Nature veröffentlicht werden. Das Problem war nur, dass anfangs nicht ganz klar war, was genau ein Pulsar ist. Es gab zwei Theorien. Ein vibrierender bzw. ein rotierender Stern oder doch Aliens? Tony Hewish kündigte ein Kolloquium an, um den Fund vorzustellen. Das gesamte Astronomische Institut von Cambridge nahm teil und in der ersten Reihe saß niemand Geringeres als Fred Hoyle, der Mann also, dessen Buch Jocelyn Bell einst zum Studium der Radioastronomie inspiriert hatte. In der Runde wurden die Pulsare angeregt diskutiert, nach der Veröffentlichung auch weit über die Tore der Universität hinaus. Pulsare, so schlug Hoyle vor, sind schnell rotierende Neutronensterne. Und damit hatte er recht. Tony Hewish interpretierte daraufhin die Funde von Jocelyn Bell Burnell, die inzwischen dank Heirat einen Nachnamen mehr hatte, in einer zweiten Veröffentlichung der Nature. Sterne, die auch Aliens hätten sein können. Diese Entdeckung stieß auf internationales Interesse. Die Presse klopfte an, wollte Interviews über den Sensationsfund führen. Tony Hewish wurde über die astrophysische Bedeutung befragt. Jocelyn Bell Burnell zu ihrem Hüftumfang, ihrer Körbchengröße und wie viele Freunde sie schon gehabt habe. Für die Pressefotos wurde sie gebeten, doch bitte ihre Bluse weiter aufzuknöpfen. Vielleicht deshalb steht sie auf jedem Bild aus dieser Zeit seitlich zur Kamera gedreht. Über diese Erfahrung sagte sie später: Ich habe es gehasst und wäre am liebsten sehr unhöflich zu diesen Journalisten und Fotografen gewesen, aber ich musste ja noch promovieren und hatte nicht das Gefühl, dass ich Ärger machen durfte. 1974 wurde der Nobelpreis für Physik an zwei Personen verliehen. An Anthony Hewish für die Entdeckung der Pulsare und an Martin Ryle, dessen Radioteleskopsystem es gewesen war, mit dem Hewish die Pulsare entdeckt hatte. Es war der erste Physik-Nobelpreis, der für eine astronomische Entdeckung vergeben wurde. Es war, so viel wissen wir inzwischen, jedoch nicht der erste Nobelpreis, dessen Vergabe recht umstritten war. Und wir wissen auch, dass es eben nicht Tony Hewish gewesen ist, der die Pulsare mithilfe von Martin Ryles Teleskopsystem entdeckte, sondern Jocelyn Bell Burnell. Dennoch wurde sie bei der Verleihung übergangen. Die offizielle Begründung des Nobelkomitees lautete, Ryle und Hewish erhielten den Preis für ihre bahnbrechende Forschung in der Radioastrophysik, Ryle für seine Beobachtungen und Erfindungen und Hewish für seine entscheidende Rolle bei der Entdeckung von Pulsaren. Mit dieser Formulierung umschiffte das Komitee den unbestreitbaren Fakt, dass Hewish die Pulsare gar nicht selbst entdeckte, sondern die Beobachtung theoretisch eingeordnet hat. Aber Tony war nun mal der Doktorvater, der renommierte Wissenschaftler, und Jocelyn lediglich seine inzwischen promovierte Assistentin. Damals herrschte noch das Bild vor, dass die Wissenschaft von großen Männern betrieben wurde. Diese großen Männer hatten eine Gruppe von Assistenten unter sich, die viel unwichtiger und weniger intelligent waren und von denen man nicht erwartete, dass sie selbstständig dachten, sondern die nur die Anweisungen des großen Mannes ausführten. So äußerte sich Bell Burnell einige Jahre später und sagte zudem: Die Tatsache, dass ich eine Doktorandin und eine Frau war, hat meine Chancen auf einen Nobelpreis gesenkt. Anthony Hewish zeigte sich sehr unglücklich darüber, immer wieder nach ihr gefragt zu werden. In Interviews erzählte Hewish gern von sich, seiner Entdeckung der Pulsare und seinen Leistungen. Auf Jocelyn angesprochen, antwortete er genervt und erwähnte nur das Nötigste. Ja, es stimmt, sie habe als seine Studentin Observationen durchgeführt, die ich geplant hatte. Einem Reporter vom Belfast Telegraph teilte er 2007 unmissverständlich mit, was er von den ständigen Nachfragen hielt. In der öffentlichen Meinung gilt sie als die Schlüsselperson bei der Entdeckung der Pulsare. Ich habe die Nase voll von dieser dummen Geschichte, dass Jocelyn die ganze Arbeit gemacht hat und ich die ganze Anerkennung bekommen habe. Ich meine, das ist völlig falsch. Wenn sie über den Nobelpreis verärgert ist, dann ist das ehrlich gesagt sehr schade. Es ist ein bisschen so wie mit der Frage, wer Amerika entdeckt hat. War es Kolumbus oder war es der Typ auf dem Ausguck? Ihr Beitrag war sehr nützlich, aber er war nicht kreativ und ich glaube nicht, dass man dafür den Nobelpreis bekommt. Nun ist es so, dass weder der Matrose Rodrigo de Triana auf dem Ausguck noch Christoph Kolumbus den amerikanischen Kontinent entdeckten, sondern dass vor mindestens 12.000 Jahren die ersten Menschen über die Beringstraße von Nordostasien nach Nordamerika gelangten, um sich auf dem Kontinent niederzulassen. Diese indigenen Völker lebten bereits seit Jahrtausenden in Amerika, als sich 1492 drei Schiffe unter Führung von Kolumbus auf der Fahrt nach Indien verirrten, über den Atlantischen Ozean segelten und auf den Bahamas anlegten. Damit war der kastilischen Flotte nicht mal die erste europäische Sichtung von Amerika gelungen. Das waren skandinavische SeglerInnen gewesen, irgendwann zwischen 800 und 1021. Christoph Kolumbus war allerdings der Erste, der nachweislich schon auf der Heimreise auf die Idee kam, dass man die Indigenas sicherlich gut in die Sklaverei zwingen könne. Und so kam es dann ja auch. Millionen Indigene wurden versklavt, gefoltert und ermordet oder starben durch die haufenweise von den EuropäerInnen eingeschleppten Krankheiten. In den folgenden Jahrhunderten wurden so ganze Völker, Kulturen und Sprachen ausgelöscht und diejenigen, die am Ende der Invasion übrig blieben, in Reservate eingesperrt. Was für ein toller Vergleich!
Felicity Grist las aus Leonie Schöler Beklaute Frauen. Das Buch wurde gerade ausgezeichnet mit dem Bayern 2 Publikumspreis. Soweit der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen für heute mit freundlicher Genehmigung des Penguin Verlags, wo Leonie Schölers Buch in diesem Jahr erschienen ist, und des Leipziger Lagato Verlags, aus dessen Hörbuch mit der Schauspielerin Felicity Grist wir einige Lesepassagen übernommen haben. Danke dafür und danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.